computer. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und hatte im Oktober 2022 Thomas Denkmeyer besucht. Er ist der Schöpfer des demnächst erscheinenden Dominate and Delegate, einem Brettspiel, welches durch den Computerspiel RTS-Klassiker Command & Conquer inspiriert wurde. Und los geht's!
Dann sage ich Hallo und willkommen beim Drachentöter-Podcast. Heute bin ich beim Thomas.
Ja, hallo.
Nur das Thema ist das, warum bin ich beim Thomas? Der Thomas hat einiges zu erzählen bzw. zu berichten von
Dominate and Delegate.
Aber bevor wir zum Spiel kommen, was hat dich dazu bewegt oder wie sind deine Hobbys? Wie ist der Werdegang von einem unbescholtenen Bürger zu einem ausgewachsenen Strategiebrettspiel, wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich bis dato mitgekriegt habe?
Ja, zu einem, das war vor dem Studium. Da ist rausgekommen Command & Conquer 1 auf dem PC.
Vor dem Studium?
Ja, vor meinem Studium. Das war 1992. Ich habe damals nur einen Amiga gehabt. Ich habe das gesehen in einer PC-Zeitschrift. Habe mir das dann unbedingt auch kaufen müssen, das Spiel, sobald ich den PC gehabt habe. Und ich war ja total hingerissen, Command & Conquer 1. Ne? Ich meine, auch das Spiel kann gar nicht mehr besser aussehen. Das ist jetzt quasi an den grafischen Grenzen gestoßen, auch von der Geschichte, die Videos, echte Menschen im Video, Schauspieler, die Musik. Also ich war total begeistert, ja. Und nachdem ich dann jahrelang immer noch Command & Conquer gerne gespielt hat, weil es hat ja immer so viele neue Spiele davon gegeben, die Reihe ist jetzt sehr gelebt worden, habe ich dann irgendwann angefangen, einen Prototypen zu bauen, der Command & Conquer heißt, ein Brettspiel, nur für mich als Witz, als Spaß, als Holzfigürchen mit Karton ein bisschen bemalt, die einen sind gelb, die anderen sind natürlich rot, alles sehr symmetrisch, nur in Skirmish-Form, mit Erzabbau, also alles genau gleich, also die Figuren haben genau gleich geheißen, haben genauso ausgeschaut wie bei Command & Conquer, wo man da die Männchen reinstellen können in die Transporter und das Erz einlagern. Es hat dann so einen genannten Bauslot geben, damit man eben rundenbasierend bauen kann. Es ist alles genauso gemacht worden von den Regeln wie Command & Conquer, mit Infanteristen überfahren, mit Kettenfahrzeug. Und das haben wir dann gern gespielt. Hat eigentlich jedem gefallen. So, das war es einmal. Und dann viel, viel später, das war 2019, ja, also erst gerade gefühlt vor kurzem, habe ich die Idee gehabt, ich könnte es eigentlich umsetzen als Brettspiel, aber so richtig in Serie, ne, mit tausenden Stück und das dann vermarkten. Also nicht jetzt zum Geld gewinnen, sondern eher hobbymäßig. Hauptsache ich mache ein Nullgeschäft. Also ein riesiges privates Projekt. Natürlich Lizenz, ja, das geht nicht. Ich habe dort angerufen. Ich glaube, EA heißen die. Also diese Firma, die Programmierer. Die haben gesagt, na, leider, Lizenz vergeben sie nie. Aber sie sind sehr froh, dass das wer umsetzt. Also sie waren sehr stolz drauf. Haben mal die Fotos gesehen von den Prototypen und gesagt, ja, viel Glück. Also sie haben jetzt total die Rechte, das umzusetzen. Nur sie müssen alles ändern. Wortlaute, Schlüssel, Wörter und die ganze Grafik. Ne? Also jede Figur muss anders aussehen. Ne? Kein Tiberium, sondern einfach nur Erz. Gut, nachdem ich ja eigentlich ein Grafiker auch bin und auch 3D recht viel zeichne, habe ich dann die ganzen Figuren in 3D umgesetzt. Das war eine sehr schöne Arbeit. Weil diese Arbeit ist halt ja so halb designmäßig, und Grafiker, und man muss ja dann einen Kurs machen, wegen Spritzguss. Das muss man ja dann erzeugen können, irgendwann einmal, ne? Also alles mit Aushebeschräge und Radien. Es muss gut aussehen. Ja, dann ist es weitergegangen. Die Farbgebung, ja, es war ein Horror. Die Farben müssen gut aussehen in der Figur. Die Figuren müssen sich gut voneinander unterscheiden. Sie müssen gut auf den Untergrund passen, sie abheben. Ja, irgendwann war ich dann einmal zufrieden. Ich habe nicht nur 2 Fraktionen, sondern 4 Fraktionen gemacht. und einen Skirmish-Modus, 2 gegen 2, einer gegen einen. Und habe mir dann gedacht, ja, Command & Conquer hat ja eigentlich nicht nur Skirmish, sondern ja eine Riesenkampagne. Ne? Statt Nord gegen GDI habe ich dann eben genommen Europa gegen Nahost. Ja, das ist sehr naheliegend irgendwie. Nahost ist dann rot, Europa ist dann so gelb. Gut, und die anderen Fraktionen sind irgendwie geheimen Fraktionen. Tja. Und wie gesagt, man braucht natürlich eine Kampagne, ne? Also wie bei Command & Conquer. Ne? Ja, das haben wir dann einfallen lassen müssen, irgendwelche einzelnen Missionen. Und das ist natürlich dann eskaliert von der Arbeit. Das muss alles schlüssig sein von der Geschichte, das muss zusammenpassen. Es ist dann auf einmal nichts mehr symmetrisch, weil ein Geplänkel, also ein Skirmish ist halt einmal symmetrisch. Jeder hat genau das Gleiche und auf einmal muss halt der eine was machen und der andere muss verhindern. Ja. Sehr schwierig, das zu balancen. Da haben wir dann halt hunderte Mal immer gegengespielt. Ja. Man kriegt dann irgendwann einmal einen Hirnknoten, aber man schafft es. Es ist sehr viel Test gespielt worden und irgendwann habe ich dann, ich glaube, es waren 34 Missionen, ja, geschafft. Die müssen kybernetisch miteinander verbunden sein. Das heißt, man schaltet Missionen während der Kampagne dann frei, manche nie. Manche Missionen knocken sie gegenseitig aus. Man kann wieder das in diese Verzweigung spielen oder in die andere Verzweigung. Manche sind irgendwo Secret Missions, die man entdecken muss. Manchmal kriegt man nur die Mission, wenn man die vorhergehende schafft. Ja, das war mir dann anscheinend immer noch zu wenig stressig. Ich habe mir dann auch noch gedacht, ich mache Indoor-Missionen auch noch. Weil bei solchen Echtzeit-Computerspielen gibt es ja auch Indoor-Missionen. Ne? Also bei Red Alert, StarCraft. Und das ist dann eher so, es ist natürlich ein anderes Spielbrett, auch modular aufgebaut, aber nicht mehr hexförmig. Ich habe mich für hexförmig für Outdoor entschieden und für Indoor natürlich quadratische Spielfelder. Ja. Das ist eh so eigentlich erfahrungsgemäß das Beste. Das ist alles modular, also quasi einzelne Räume, Gänge, Türen gibt es natürlich. Man kann die gleichen Figuren wieder hernehmen, nur halt Infanteristen für Indoor. Ja, und dieses Indoor ist mehr so rätselbehaftet, also quasi mehr so Escape the Room-mäßig, so Dungeon Crawler und nicht mehr einfach irgendwas niederballern, sondern mehr Rätsel lösen, wie kommt man weiter, ja. Während die Outdoor-Missionen, also wirklich wie bei Command & Conquer sind, also Erz fördern, Gebäude bauen im Geheimen, mit den Gebäuden kann man dann Figuren bauen, es gibt halt auch wieder Landing Base für die ganzen Flugzeuge, Bomber, Fighter, Truppentransporter. Ja.
Also jede Menge.
Jede Menge, ja. Mhm.
Wie dir die Idee dazu gekommen ist zu dem Brettspiel? Hast du da schon ungefähr eine Idee gehabt, wie das dann final ausschauen soll? Oder bist du da peu à peu vorgegangen im Sinne von, du hättest gern die Fraktion, die soll das beinhalten? Beziehungsweise die Funktionen übernimmst vom Computerspiel oder sollte dem ähnlich sein? Hast du da vorwiegend schon Ideen genommen, einfach im Sinne von, du kopierst das Ansatz, das Spiel direkt oder wie kannst du es vielleicht besser machen als das Original oder anders machen, weil es das als Brettspiel besser anbietet?
Ja, es war eher Schritt für Schritt. Am Anfang war ja, wie gesagt, nur Skirmish. Ich habe das Skirmish von 2 Spielern auf 4 Spielern erhöht. Die Regeln, haargenau, was geht, haargenau übernommen von Command & Conquer. Also das mit Überfahren, mit Erz sammeln, mit Erz abtransportieren. Auch dieses einer gegen den anderen und beide sterben dann gleichzeitig oder 2 gegen 1 ist halt, sind die 2 halt stärker. Dann auch dieses Stein-Schere-Papier-System habe ich dann eingeführt, das Transport. Dann Spezialeinheiten, wie zum Beispiel den Commander. Dann nimmt man halt dann andersfärbige Figur. Und so weiter. Ja, und wie das eigentlich dann schon richtig fast fertig war, das Skirmish mit den Figuren, habe man dann überlegt, na eigentlich brauche ich diese Missionen. Also ich brauche jetzt quasi mir selber auferlegt irgendwie, das muss schon noch sein irgendwie, ja, sonst ist mir das zu leer irgendwie. Vor allem, wenn man nie Brettspiele spielt, wir spielen wahnsinnig gerne so Kampagnen. Ich habe dann im späteren Verlauf gemerkt, dass das selten Brettspieler machen. Die wollen lieber gern bevorzugt Skirmish. Aber mein ganzer Freundeskreis, ja, wir spielen zum Beispiel Imperial Assault recht gern. Maus und Mystik hat mir einmal sehr gefallen. Das ist alles irgendwie eine Kampagne. Ja? Also das ist so packend und fesselnd, dass man wieder verstärken kann, was kaufen kann, upgraden und die Geschichte vorangeht und man kann verzweigen. Das hat mir sehr gefallen. Und deswegen habe ich dann die Missionen gemacht.
Warum der Design entscheidet, dass die Missionen von der Idee her komplett anders sind als wie der Rest? So wie du vorher gesagt hast, das klassische Brettspiel, also das Outdoor, ist eine Fraktion versus Fraktion in erster Linie. Und Indoor ist eher Exit the Room und Ähnliches. Also sprich, da ist der Kampf eher nebenbei.
Ja, der Grund ist, es gibt nur drei Indoor-Figuren. Das sind die Infanteristen, den Ingenieur, den Raketenwerfer und den MG-Infanteristen. Also da kann man nicht recht gut taktieren. Es gibt auch kein Würfelglück. Es ist einfach Steinschere Papier. Ja. Also ein Raketenwerfer kann nicht gegen einen Infanteristen schießen. Umgekehrt natürlich schon. Ein Ingenieur kann nur erobern oder technische Sachen bedienen. Naja, das wäre eigentlich für ein Kampftaktikspiel im Inneren ein bisschen langweilig. Ja. Das geht nicht. Und deswegen habe ich mich für das entschieden. Ja. Nachdem ich auch gern solche Spiele spiele und vorher schon entwickelt habe, solche Rätsellösungen spiele. Ich habe zum Beispiel früher einmal genommen, die Warhammer-Figuren, diese vorhergehenden Warhammer-Figuren, Warhammer 40k, Star Quest, und habe da ein paar Star Quest-Boxen dann schön bemalt und habe dann auch eigene Missionen gegründet. Zum Beispiel ein alienbefallenes Schiff reinigt. Und da haben wir halt einfach Ideen hergenommen von Filmen, von anderen Spielen und so weiter und haben dann selber quasi solche Rätselmissionen zusammengebaut mit einem Art Aufbauplan, dass man das nicht mehr vergisst. Und habe das immer wieder testgespielt mit anderen zum Spaß und es hat denen auch recht gut gefallen. Ja. Die Rätsel waren natürlich sehr schwer, aber man kann das physikalisch, wenn man ein bisschen Ahnung hat, irgendwie schaffen. Ja.
Also das heißt, das ist jetzt nichts für den Standard-Casual-Player, wie es heutzutage recht gern hast, sondern eher für einen physikinteressierten Menschen.
Naja, es muss halt schon ein Spiel-Nerd sein.
Wie kann man sich dann so einen Dungeon vorstellen? Was gibt es da für ein plakatives Beispiel?
Naja, Rätseln sind zum Beispiel, man muss, naja, das kann ich jetzt nicht spoilen.
Aber du wirst sicherlich irgendeinen Entwurf haben, wo du sagst, okay, gut, der hat es halt gerade nicht geschafft, aber so ein bisschen andeuten in die Richtung, damit man hinkriegt, wie sowas ausschauen kann. Jetzt nicht eine gesamte Map, sondern wirklich nur ein Ausschnitt von einem Rätsel, das irgendwo vielleicht drinnen ist oder auch nicht, aber von der Idee her.
Ja, die Rätsel sind so, dass man eigentlich lange Zeit hat zum drüber nachdenken. Ja. Und man kann eigentlich im Vorhinein genau also ausrechnen, funktioniert das jetzt oder wird das jetzt nicht funktionieren? Ist das schlüssig oder nicht? Und die andere Komponente bei den Indoor-Spielen ist das, dass der zweite Spieler, also der Gegenspieler immer, übernimmt dann quasi den Computer. Also nicht nur diese Rätsel noch quasi erzählen oder ob man es geschafft hat oder nicht geschafft hat oder den Erzähltext vorzulesen oder die Triggerpunkte auszulösen für den anderen, sondern er übernimmt dann auch geskriptete Figuren. Das sind halt die sogenannten Wachen. Also in den Indoor-Missionen laufen die nicht einfach so wie bei Common & Conquer rum, sondern wie man es eher gewohnt ist, bei Indoor-Missionen als Streifengänge. Manche stehen nur da und schauen, manche Figuren. Manche gehen immer eine wiederholte Streife ab und der andere Spieler muss dann einmal draufkommen, wie geht der da genau und muss sich dann selber quasi einen Weg errechnen, wie komme ich da durch, ohne dass ich da jetzt einen abknall. Man muss dabei Türen öffnen, schließen, Computer hacken, Kameras deaktivieren. Und wenn man sich das anschaut auf dem Plan, das ist meistens so, dass der Plan immer größer wird aufgrund des Kriegsnebels. Das habe ich natürlich auch einbauen müssen. Dann kann man natürlich schon drauf schließen, ja, wenn ich das mache, wird wahrscheinlich das passieren und so weiter. Ja.
Das heißt, wann das Produkt fertig ist, heißt das, du hast dann mindestens eine Outdoor-Map draußen oder mehrere und eine komplette Kampagne oder wird das dann ein separates?
Es gibt eine Kampagne, und die ist so gemacht in einem Art Reißverschlusssystem. Es spielt nicht einer den typischen Computerspieler und der andere den Gegenspieler, den Computer, sondern einmal der, einmal der. Jede Mission wechselt man ab. Ein Spieler hat immer die gleiche Fraktion und der zweite Spieler hat immer die andere Fraktion. Und einer beginnt. Da gibt es so Missionskarten. Aus die kann man dann wählen. Da steht also ein kleiner Flavortext drinnen und ein bisschen Information, wie groß die Mission ist und wie schwer die ist. Und wenn man dann dran ist, an der Reihe ist, der Spieler 1 zu sein, so heißt es, also der aktive Spieler, dann legt man die Missionskarte ab, nimmt sie dann dieses Heftchen her, also das Kampagnenbuch, und der andere nimmt auch sein Kampagnenbuch her. Und jeder sucht dann genau diese Mission raus. Der Gegenspieler hat dann immer den Aufbauplan, muss dann den aktiven Spieler die Mission aufbauen, beziehungsweise nur die Startkonfiguration. Durch Kriegsnebel ist es oft ganz wenig. Und der andere muss dann eben strategisch die Rätsel lösen und dann weiter forschen. Immer dann, wenn er zu so einem Kriegsnebelblättchen oder Token kommt, muss der andere dann wieder weiter auflegen und die Figuren dann dementsprechend bewegen. Und in dem Heft von dem Gegenspieler sind dann die ganzen Hinweise, wie er sie zu verhalten hat, also diese Einschränkungen. Das heißt, der Gegenspieler hat wahnsinnig viel zu tun eigentlich und zu lesen, und der andere hat wahnsinnig viel zu tun in Form von Rätsel lösen. Und in der nächsten Mission, wenn dann die geschafft worden ist oder auch nicht, das ist ganz egal, also man ist nicht sofort tot und die Kampagne ist beendet, sondern es ist einfach dann die Mission so ausgegangen, ist ein bisschen schlecht für den einen Spieler, ja. Das hat aber jetzt nichts mit dem Kampagnenverlauf zu tun, das geht dann einfach dann weiter, ja. Der bekommt dann irgendwelche Siegeskarten, Siegespunkte, sowas ähnliches wie Charakterpunkte gibt es auch, wird aufgezeichnet, wie menschlich wer reagiert als Commander. Zum Beispiel eher so ressourcenschonend oder menschenschonend, eher netter, höflicher. Beziehungsweise, wenn er dann trotzdem seine Ziele erfüllt, dann kriegt er halt einfach Siegespunkte auch, ne? Und er kriegt Belohnungskarten, die man sie dann behalten kann für die weiteren Missionen. Dann wird die Mission aufgeräumt und dann wechseln die zwei die Rolle, ne? Es bleibt zwar jeder bei derselben Fraktion, aber dann ist der andere der Gegenspieler und der andere ist der aktive Spieler.
Also war das die Belohnungen, die man kassiert aufgrund der Entscheidungen, aufgrund der Art und Weise, wie man es gelöst hat, wurscht, welche Fraktion das man angehört, wurscht, welche Position das man hat. Kann ich dann meine Armeen aufwerten oder habe ich dann einfach Ressourcenvorteile oder Eigenarten für die nächsten fortlaufenden Verbleib? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, genau. Alles von den Punkten. Meistens sind das Einwegkarten, die man dann ausspielt. Da steht auf der Karte dann dieser Vorteil drauf. Meistens ein Einwegvorteil ist zum Beispiel ein Upgrade, eine zusätzliche Einheit, einmal mehr Ressourcen oder weniger Ressourcen, aber halt dann für den Gegner und so weiter. Ja. Und es gibt dann dazu ein Logbuch. Das ist so ein Doppelblatt, halt, was man so faltet. Und da tragt dann jeder Commander seine Errungenschaften ein, wie Siegespunkte eben, seine Charakterpunkte, seine Errungenschaften, diese Karten eben, die Missionen, die er gespielt hat, und Kollateralschaden wird sogar aufgezeichnet, ja. Man kann ja einfach so aus Jux und Tollerei einfach zivile Gebäude auch zerstören, wie es halt so üblich ist bei solchen Spielen, und das wird auch aufgezeichnet, ja. Das weiß natürlich der Spieler aber noch nicht, was dann passieren könnte, irgendwann einmal. Ne? Am Schluss, wenn die ganze Kampagne dann einmal im Endeffekt vorbei ist, nimmt man dann dieses Logbuch her. Das Logbuch ist natürlich auch wichtig, wenn man heimgeht oder schlafen geht oder das Spiel zusammenpackt. Ja? Aber ganz am Schluss, wenn die Kampagne dann zu Ende ist, wird für jeden Spieler dann mathematisch durch Formeln Parameter errechnet. Und aufgrund diesen vielen Parameter, die dann rauskommen, werden dann Situationen geschaffen, getriggert am Schluss, ja. Und gewisse Texte werden dann dem vorgelesen. Wie ist es jetzt nach dem Krieg? Wie schaut die Situation aus in dem Land und dem anderen Land? Und alles, was da mitgezeichnet worden ist, was da passiert ist in der Kampagne, wird nachher dann entscheidend, ne? Es ist nicht so, dass der eine Spieler gewonnen hat und der andere hat verloren, sondern am Ende kommt dann das raus als Ergebnis. Und es soll natürlich auch ein Wiederspielwert sein. Ja. Man kann zum Beispiel so einen typischen Arschloch-Commander spielen. Ja. Einfach das tun, was der Vorgesetzte ihm schreibt und das einfach ausführen und über Leichen drüber fahren. Oder man kann sich irgendwas überlegen und sagen, naja, eigentlich, was mir der Vorgesetzte da anschafft, das kann ja wohl nicht ganz stimmen. Das ist ja ein bisschen menschenfeindlich, ja. Und ich unterfrage das jetzt. Oder ich sage einfach, nein, das mache ich nicht. Und man kann auch während der Mission Dinge entdecken, Man kann ja mit einem Ingenieur ein Gebäude eintreten, überhaupt wichtige Gebäude, umso recht. Und auch in die Indoor-Missionen ja mit den Figuren Sachen durchwühlen. Ja, da gibt es so Schreibtische und Konsolen und so weiter. Und da kann man natürlich dann auf irgendwelche Sachen drauf. Ja. Also einfach nur stur spielen, ich will gewinnen, geht. Aber ist halt dann langweilig. Und man wird es vielleicht in dem nächsten, beim nächsten Spiel anders probieren. Ne?
Das heißt grundsätzlich, das Kampagnenspiel ist eher Ausgleich für zwei Spieler. Und wenn ich jetzt die normale Outdoor-Map spielen will, dann kann ich das dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bis zu vier Spieler theoretisch spielen.
Ja, genau. Also das Skirmish ist nur Outdoor. Da gibt es sehr viele Karten. Das ist nicht einfach nur diese Karte und der eine fängt da links oben an, der eine rechts unten. Also gibt es extra ein Skirmish-Heft mit sehr vielen einzelnen Skirmish-Missionen. Ja, dass halt die Spieler irgendwie inspiriert sind, einmal so zu spielen, die Karte umzudrehen, einmal so zusammenstellen. Die Karte ist nicht einfach nur eine riesige Karte, die kann man umdrehen. Und es gibt auch Outdoor-modulare Karten, so kleine modulare Karten, die so Sechseck-Cluster sind. Die kann man dann in sich drehen und zusammenfügen. Und da kann man dann sehr viel Variationen von Spielkarten, also Spielbretter erzeugen.
Das heißt, du hast, wie du vorher gesagt hast, man kann die Gebäude zerstören und so weiter. Die sind dann aus Pappmarker dabei oder aus 3D-Figuren. Was hast du da geplant gehabt? Ja, momentan ist es ja ein Prototyp oder mehrere Prototypen.
Ja, also die Fraktionsgebäude, also von den vier Fraktionen, sind alle 3D. Also das ist Spritzguss im Endeffekt. Die zivilen Gebäude oder Gebäude, die halt sehr selten vorkommen, sind einfach nur Token. Ja, natürlich ist auch der Helipad von der Fraktion auch ein Token, weil warum sollte man ein Helipad 3D drucken oder halt Spritz gießen oder irgendwelche Türen, Wände, Konsolen und so weiter. Ne? Es gibt auch Manipulationstoken, um die Grafik zu verändern. Zum Beispiel über einen Fluss könnte man eine Furt legen, eine Brücke. Man kann auch manche Token umdrehen. Da ist halt auf der Rückseite eine kaputte Brücke. Und es gibt auch gewisse selten vorkommende Transporteinheiten. APC oder ein Bus oder Landungsboote, die kommen alle selten vor. Das sind auch nur Kartontoken, da kann man dann die Figuren raufstellen. Genauso wie der Kriegsnebel sind Token.
Hast du für die Outdoor-Missionen oder für die Karten unterschiedliche Missionsziele auch, wo du sagst, okay, gut, Missionsziel A ist zum Beispiel, dass sie, so wie du gesagt hast, Bus von A nach B begleiten oder schauen, dass der zerstört wird oder keine Ahnung was. Gibt es da auch irgendwas oder ist es einfach nur alles auf die Map und bringt sich gegenseitig um?
Du meinst jetzt beim Skirmish?
Beim Skirmish, ja.
Ja, eigentlich eher alles gegenseitig umbringen, so wie es üblich ist, ja. Natürlich kleine Nebenziele oder kleine Nebenhilfsmittel. Man kann zum Beispiel irgendwas erobern. Und dann kriegt man dafür Guzi-Wuzis.
Aber nachdem es im Prinzip eigentlich immer nur so ein One-Shot-System ist, macht es ja eher keinen Sinn, dass ihr dann irgendwelche Ziele sammelt. Oder hast du da auch was angedacht im Sinne von, wenn ich mit drei Freunden also so viel spielen möchte, dass ich sage, okay, ich habe ein kampagnenähnliches System oder Fortschritt auf dieser Ebene für die jeweiligen Fraktionen mit Fraktionspunkten oder Belohnungen oder was ähnlich wisstest du im Dual-Player-Modus hast.
Nein, das ist wirklich nur eine gegenseitige Auslöschung, bis keine Figur mehr da ist.
Wie lange hat es gebraucht von der Idee in Stunden, nicht in Jahren, wie du es vorher gesagt hast, das ist immer diese Abschnitte, wie lange hast du gebraucht von der ersten Skizze bis zu dem, was jetzt da steht?
Naja, schwierig zu sagen. Ne? Also ich würde sagen, am Tag circa 2-3 Stunden mit dem Spiel verbracht. Und das ist jetzt her, 2,5 Jahre. Und so kann man das dann zusammen multiplizieren. Ja. Das kommt dann raus. Ja. Das auf der einen Seite sind das die 3D-Figuren generieren. Ganz viel Arbeit war, die Missionen zusammenstellen, generieren quasi und die immer gegenzuspielen, ja, mit meinen eigenen Prototypen. Und alle möglichen Plausibilitäten irgendwie wegstreichen, die unangenehm dann ausfallen, wie eine Singularität. Ja, das ist eben halbwegs balanced ist, ja. Das hat wahnsinnig viel Energie gekostet, ja. Mitarbeiter habe ich natürlich, also ich habe nicht alles alleine gemacht, also die muss ich bezahlen. Es ist in Norddeutschland ein Mitarbeiter, ein Grafiker, den ich bezahle, für die 2D-Bilder, also die Outdoor-Flächen und die Indoor-Flächen, die Bodenplatten. Bei den Token haben wir sie 50-50 geeinigt. Einer macht das, also ich mache mehr das Technische, weil das viel mehr einfacher ist, und er macht mehr das Komplexere, so wie Pflanzen oder solche Sachen oder Möbelstücke und so, ja. Auch die Schachtel, das Design von der Schachtel ist vom Grafiker. Und dann habe ich noch einen anderen Mitarbeiter, der ist ein Linzer von der Grand Garage, der Michael Eckel.
Ist das in der Tabakfabrik?
Tabakfabrik, ja. Der hat mich sehr unterstützt beim 3D-Drucken von den Prototypen. Und der Jan Solterbeck ist eben der 2D-Grafiker aus Deutschland, ja.
Ich habe das schon mitgekriegt mit der Grand Garage, mit dem Drucken und diverse mechanische Sachen. Das ist ein sehr attraktives Angebot auch für sehr viele so Hobbyprojekte oder Kleinprojekte.
Genau, ja.
Wie lange war da das Thema mit erster Entwurf von so einer Spritzgussvorlage bis hin zum Fertigen? Weil druckt ist oder gegossen ist, hat eine relativ schnelle Verhältnis.
Naja, also ich kann eigentlich eh nichts anderes machen als eine 3D-Figur, die halbwegs gut aussieht. Anders aussieht als bei anderen Spielen. Die Ausformungsschräge muss passen. Aber der Rest muss halt dann nachher wirklich der Hersteller machen. Ja. Wie zum Beispiel die Hohlräume im Inneren, wo sind die Angüsse, das muss er, oder die Bäumchen setzen, das muss er dann der.
Aber warum aus für einen Prototyp Spritzguss und nicht Resin oder normales?
Nein, Prototyp, die vier Prototypen, was ich gebaut habe, das ist alles Pulverdruck. Und die Token sind lasergeschnittene, das ist so eine Graupappe, beidseitig foliert mit, ja, und dann eben lasergeschnitten. Und meistens habe ich es nur übersprüht mit Lack. Weil man ja das oft in der Hand hat. Dann gibt es noch andere Teile, wie zum Beispiel einen Rundenzähler oder Ressourcenräder. Da gibt es für jede Fraktion ein Ressourcenrad. Da wird der Strom aufgezeichnet, also die Energie, die momentane, und das Geld. Das habe ich nur mit Nieten gemacht, ne? Wie es da üblich ist. Ne? Mit diese Kunststoff-Rivets macht man die ja. Ja, also die Runden sind teilweise wichtig, dass was getriggert wird. Das weiß oft der aktive Spieler gar nicht. Und Energie ist natürlich bei Common & Conquer immer ein Thema gewesen. Man muss ja Kraftwerke bauen, sonst bricht da irgendwas zusammen und das ist dann ganz schlecht. Ja.
Wenn du das jetzt vergleichst, ist, wenn wir so im Weg gehen von den ganzen Materialien und so weiter, ist es ein Prototyp, gerade immer nicht. Und du wirst das vergleichen mit dem Spiel, was du kennst, wie zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, das Star Wars.
Imperial Assault.
Imperial Assault, ja.
Ja.
Ist ja reines Indoor im Vergleich zu deinem jetzt und hat eine fortlaufende Charakterentwicklung, aber genauso auch den Weg mit unterschiedlichen Endings von diversen Szenarien, wo sich dann die Geschichte ein bisschen anders weiterentwickelt. Wie differiert das? Weil ich sage, Imperial Assault wird nur eher wer kennen, als wie A Common & Conquer. Jetzt heutzutage, weil es gibt ja eigentlich gefühlt seit 20 Jahren A Common & Conquer mehr.
Doch. Ich glaube, es ist das letzte rausgekommen. Es war aber ziemlich ein Flop vor 10 Jahren oder 8. Das war das Common & Conquer 4 rausgekommen und Red Alert hat es 3 gegeben.
Doch, so viel.
Ja.
Okay, gut. Aber rein von den Mechaniken her, wie du jetzt dein Spiel konzipiert hast, gegenüber vergleichende Produkte oder andere Brettspiele am Markt, wo finden sich ähnliche Mechaniken oder was sticht komplett außer von deinem Spiel gegenüber der Konkurrenz?
Ja, natürlich muss man jetzt mein Spiel auseinanderschneiden. Ne? Man muss Indoor und Outdoor trennen. Indoor ist, wie gesagt, eigentlich mehr so Pen and Paper, kann man fast schon sagen, mit Hilfsmittel. Und das Outdoor, da kenne ich gar keinen Vergleich. Also das mit den Ressourcen sammeln und Gebäude bauen und so weiter und dieser geheime Bauslot, ich kenne kein Spiel, was so ähnlich ist. Nein, also mir ist da gar keins bekannt.
Mhm. Und für die Dungeon Crawler, wo du sagst, okay, gut, sei es der Descent, sei es der Imperial Assault.
Na, weder das noch das, weil das eigentlich mehr Rätsel lösen ist. Und eben der zweite Spieler, der Gegenspieler, übernimmt nicht einfach eine eigene Logik, die er selber hat, sondern das einfach muss sie an das Skript halten, wie wenn er ein Computer wäre, wie wenn er Software wäre. Ne?
Hast du da vorgegebene Pfade, ja, wie die Wächter gehen? Okay.
Genau, im Aufbauplan von dem Gegenspieler, da steht genau drinnen, wie er das aufzubauen hat und die Startfiguren und wo das alles ist. Und da gibt es halt dann mehrere Arten von Figuren. Ja. Da ist einfach dann aufgezeichnet auf dem Boden dann der Pfad, den er gehen muss, wo die Stopppunkte sind. Das ist ganz einfach. Das ist eigentlich schon sehr selbstsprechend alles, muss ja so sein. Manche stehen einfach nur rum und würden sich dann bewegen, wenn er in Sichtweite kommt. Das gibt es auch. Es gibt da eben Waffenreichweite und Sichtweite und Gehweite. Und die anderen bewegen sich zufällig. Das ist also so ein Richtungswürfel. Mhm. Da habe ich einfach dann mir gedacht, ich nehme einen vierseitigen Würfel für rauf, rechts, runter, links mit jeweils dem Pfeil drauf. Und aus der Sicht des Gegenspielers bewegt sich dann die Figur. Ne? Es gibt dann eben die Sichtweise noch und wann, also die Sichtweite. Und dadurch gibt es dann einen gewissen Zustand. Ja? Also wenn man in ein Gebäude eindringt, dann passiert dabei meistens noch nichts, weil man ja noch unentdeckt ist. Und wenn man dann in Sichtweite kommt oder irgendwas auslöst, also Sichtweite einer Kamera, einer Selbstschussanlage oder eben so eine Wache oder etwas Lautes macht, wie zum Beispiel was sprengt oder jemanden angreift mit einer normalen Waffe, dann wird sofort umgeschalten auf Alarm. Und dann hat der Gegenspieler plötzlich andere Werte. Er darf dann nach eigenem Ermessen handeln und darf die Figuren so bewegen, wie er will und so, wie aber die Figuren denken würden, aufgrund von einer eigenen Sichtweite. Ja, es ist wirklich mehr Pen and Paper mit wahnsinnig viel Spielmaterial als Unterstützung. Ja.
Aber du hast trotzdem dich entschieden, gegen einer individuellen Entwicklung der Gruppen, die in den Dungeon hineingeht. Anders gesagt. Du hast gesagt, der eine Spieler ist der Dungeon Master, klassischerweise, und der andere ist der Spieler, der versucht, da durchzukommen und das Rätsel oder die Rätsel zu lösen oder zu umgehen. Und beide haben eigentlich keinen effektiven Fortschritt für die jeweilige Funktion, sondern nur gesamt halt dann, wenn sie irgendwelche Ressourcenkarten oder ähnliches finden, sowas in die Richtung. Also du hast nicht, weil du gesagt hast, es gibt genau drei Personen, es gibt einen Infanteristen und so weiter, aber die sind nicht individuell skalierbar oder steigerbar durch solche Aktionen.
Genau. Man spielt eigentlich selber die Rolle eines Commanders, aber nicht die Rolle von den Figuren. Aber manchmal gibt es Ausnahmen, man spielt den eigenen Commander als Figur. Aber den kann man nie upgraden. Man kann quasi nur mit diesen Siegeskarten oder Belohnungskarten das Ganze upgraden, aber nie den eigenen Charakter in dem Sinn, ja.
War die Entscheidung dafür, dass für die leichter war zum Entwerfen von dem Dungeon oder von den Missionen? Oder einfach, weil es nicht stimmig war, dass man das upgraden hätte können?
Ja, das Zweite, weil bei Common & Conquer Red Alert gibt es das auch nicht. Man spielt ja dort auch den eigenen Commander. Ja.
Wie ist jetzt eigentlich der Plan? Du hast jetzt vier Prototypen, haben wir das Test erstellt oder bist dabei?
Ja, vier Prototypen sind fertig. Mhm. Die sind, eine ist da bei mir, den brauche ich natürlich. Zwei Stück sind im Würfelkommando. Das ist dieser Spielerverein in Linz. Und ein Stück hat ein Testspieler momentan noch. Und es hat sich schon wieder ein neuer gemeldet. Und ja, mit denen werde ich wahrscheinlich richtig mit Vertrag aber arbeiten. Das wird eher so eine Geschäftsbeziehung dann werden, ja.
Wann diese Phase dann vorbei ist vom Testen, wo du sagst, okay, gut, es ist fundiert, gibt es da schon irgendwas am Horizont, wo du sagst, okay, das wäre ein Datum oder das wäre ein Horizont?
Also das Testspielen hat jetzt schon sehr oft stattgefunden. Das ist eigentlich eh schon sehr oft getestet worden. Beim Testen ist es wichtig, verstehen andere Menschen das auch so, wie ich es gern möchte, dass es verstanden wird. Also das, der Wortlaut. Zweitens die Singularitäten ausmeistern, dass da nicht irgendein Spieler auf eine komische Idee kommt und er wird es jetzt so probieren und gewinnt dann dadurch immer wieder. Und noch ein paar kleine mechanische Fehler halt. ausmerzen. Ja, es ist schon ziemlich am Ende eigentlich, ja. Ich wollte eigentlich im Frühjahr dann anfangen, das in Produktion zu geben. Verlag gibt es natürlich keinen, weil es ist ja mein Spiel. Lastenheft existiert schon.
Ist was?
Ein Lastenheft ist quasi, da muss ich dem Produzenten, der das dann baut, also der Firma, ein Lastenheft geben, ne? Wie jedes genau aussehen muss. Die Rahlfarben, die ganzen Farbgebungen, die 3D-Figuren, wie viel Stück, die ganzen Dateien, die 2D-Dateien, wie man die Schachtel zusammenbaut, also wie da drinnen alles zu liegen hat. Das Lastenheft ist eigentlich fertig. Das Einzige, was natürlich leider noch immer nicht fertig ist, weil das einfach nicht gehen kann, ist einfach die Endfassung von den Heften. Weil ja der Text ja dauernd immer noch ein bisschen leicht korrigiert werden muss, wartet natürlich der Grafiker jetzt drauf, also dieser Aufsetzer, dieser Texter, dass er dann einmal starten kann damit. Aber er sagt, es wird dann ziemlich schnell gehen, weil das ist eh genau seins. Und wenn man das einmal hat, dann flutscht es, weil der Text ist ja schon da mit den ganzen Bildern drinnen. Ne? Braucht er nur mehr einfügen. Aber zum Editieren ist es besser, wenn man es vorher macht und nicht nachher, weil sonst verändern sie die Seitennummern und so weiter, weil da gibt es ja Referenz von den Spielkarten auf Seitennummern und so weiter. Ne? Das wäre zu komplex dann, ja. Und ja, produzieren, natürlich kein Verlag, weil es ist mein Spiel. Ja, am Anfang habe ich natürlich in Europa angefragt, aber tja, das wird wohl nichts. Man muss leider in China produzieren, ja. Also China ist nicht so meins irgendwie, jetzt von der Politik her. Und zweitens auch vom Gesetz her, ne. Man kann dann, man hat keine Handhabe, ja. Aber es geht nicht anders. Also ich war jetzt da in Polen, habe eben namhafte Hersteller gefragt. Und die Polen produzieren alle in China, ja. Und die haben mir dann auch gesagt, ja, die können das ganz gut. Also man kann denen dann schon vertrauen, ja. Ich bin jetzt mit einer chinesischen Firma schon in Kontakt. Und die hat mir dann schon einen Preis genannt zum Herstellen. Die warten jetzt nicht mehr nur auf das Lastenheft, ja. Ja, der Preis ist wirklich erschreckend. Also in der Unterschied, meine, in Europa eigentlich unendlich, also unmöglich zu produzieren. Und in China ist es einfach möglich. Also so ein Spiel wird in der Produktion, es hat ja doch irgendwie, ich glaube, es sind 300 bis 400 Figuren da drinnen. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also wirklich
Spritzguss-Teil-Figuren.
Genau, das sind ungefähr 300 bis 400 Figuren. Ja. Das ist schon eine Riesenmenge. Schachtel ist 300 mal 300 mal 110 circa.
Das ist, glaube ich, so Eurogame-Größe oder so.
Ja, genau, ja. Sehr viele Bodenplatten und Englisch und Deutsch. Das ist auch sehr viel Papier, was man leider nicht so on the fly ändern kann im Nachhinein. Deswegen bin ich da immer sehr nervös. Das muss erst wirklich fertig und dann passen halt auch alles. Ja. Also die Produktion wird ungefähr so 25, 26 Euro sein bei mehrere tausend Stück. Und das ist eigentlich okay. Dann kommt nur der Vertrieb dazu. Ja, ich werde das wahrscheinlich, also es gibt dann noch ein Video dazu, ein Werbevideo und Introvideo, das ist das Gleiche. Das ist der dritte Mitarbeiter von mir. Der kann rendern und Videoschnitt machen. Ja, Christian Unterdächler, das ist ein Österreicher, in der Nähe von Amstetten. Der hat genau nach meinen Anweisungen, nach meinen Render, also nach meinen 3D-Figuren halt die Videos gemacht. Ich habe die Videos eh alle selber gedreht. Ich habe da Kostüme kaufen müssen. Also natürlich mehrere gelbe und mehrere rote. Mit so Plattenpanzer von Gradfahrzeugen, also diese Graddinger und Blechpanzer von den Lapern und so weiter. Spielzeugwaffen, Helme und so weiter, Gasmasken. Und da haben wir dann mehrere Sachen gedreht, wie am Linzer Flughafen. Ja, war recht spektakulär. Oder in der Burg Schaumberg, im Dungeon unten. Dann in einem syrischen Restaurant in Linz. Dann in meinem eigenen Rittersaal im Haus und im Kernkraftwerk, also es ist kein Kernkraftwerk, aber ein Kernreaktor in Wien, von der TU Wien. Da habe ich auch die Rechte gekriegt, dass ich dort drehen darf. Und alles mit meinen Freunden, ne? Und so weiter, ja. Arbeitskollegen, Freunden. Das haben wir dann alles den Grafiker eben gegeben und der hat dann daraus eben dieses Intro-Video, ich glaube 10 Minuten dann nachher gemacht, mit lauter kleine Cluster, aber also quasi, dass man verschiedene Videohäppchen dann immer wieder rausgeben kann, aber das ganze Video ist halt auch schon fertig, ja. Das ist einfach nur so, Teaser-Videos sind das dann kleine, ja.
Kann man sich die schon anschauen, beziehungsweise kann ich die dann verlinken?
Ja, also eins ist ja sowieso schon publik, das ist auf YouTube schon draußen und die anderen gebe ich jetzt so nach der Reihe raus, ja. Mhm. Genau. Ja, und weil ich zuerst vom Preis gesprochen habe, also ich habe jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel ausgeben, ich glaube 10.000 habe ich jetzt einmal ausgeben. Und dann kommt halt nur die Produktion dazu, ne?
Und eigentlich nur die Arbeitszeit des Investiers.
Was ja, das geht so nicht, weil das ist ja, bei einem Nullgeschäft ist das ja, ja ein Hobby. Ja. Keine Arbeit. Ist auch schön, ne? Und das Spiel wird ungefähr kosten 80 Euro. Das ist so im angenehmen Rahmen, sagt jeder.
Bist du grundsätzlich aus der Gewerbe angemeldet, oder?
Ja, das, da bin ich gerade dabei.
Okay, dafür.
Das muss ich machen, ja, hat's geheißen, ja. Mhm. Das ist aber eh gratis. Also Ein-Mann-Gewerbe, das kostet nichts. Ich glaube, 12 Euro im Monat, das ist nichts. Ja, und ich bin ja schon sehr froh, wenn es vorbei ist. Weil ich will dann schon mein nächstes Projekt dann angehen, ja.
Das heißt, du hast schon das nächste im Kopf oder schon fast umgesetzt, oder?
Ja.
Schon fertig?
Also ich möchte dann was anderes machen. Also meine ganzen Hobbys waren ja bis jetzt immer so, dass sie sich sehr voneinander unterschieden haben. Lab damals, ne? Oder überhaupt Forschungskostüme oder überhaupt Kostüme machen. Also von ganz einfach Nähen oder Fetischkostüme für Partys. Bis Pipakura, bis dann einfach Schweißen von Rüstungen, bis halt dann riesige Cybots habe ich mal gemacht. Alu-Schweißen, Alu-Dengeln und so weiter, biegen. Und mit Funktionen drinnen, dass man da quasi Airsoft-Gun einbauen kann, dass man damit auf Labs auftreten kann und im Forschung und habe dann quasi so eine Gruppe gebildet. Das sind die Mechanisten. Und die Kostüme vergebe ich dann an meine Freunde und dann gehen wir quasi in der Gruppe im Forschungsumzug mit. Da waren wir jetzt schon beim unterwegs. Und auf Labs waren wir auch sehr oft. Also wir haben ja einen Panzer gebaut. Das war der einzige, was ich weiß, Lab-Panzer, den es gegeben hat. Den haben wir mal gebaut und war dann in Deutschland auf dem Drachenfest. Oder Zeit der Legenden hat es auch noch gegeben. Unterwegs damit. Und war eine eigene Fraktion, so eine kleine. Die hat eben geheißen, die Mechanisten, ja. Und ich war halt dann der sogenannte Professor, das war so ein verrückter Gnom-Goblin, ja. Und da sind wir rumgefahren mit einem geschweißten Dampfpanzer, ne, mit Vorderlader und so Airsoft ganz oben drauf, oder, aber der ist jetzt schon lang verschrottet. Ja, nach dem Brettspiel möchte ich wieder ein bisschen mehr so Kostüme schweißen, ja. So mechanistische, irgendwie so einen Zentauren habe ich mal gemacht vor kurzem. Dann eine Gehmaschine mit 8 Beinen, wo man oben so tretet, wie bei einem Vorrad und das lenken kann. Ich möchte irgendwann einmal eine Raupe machen und irgendwann sowas Ähnliches wie ein Ad-Ad, aber so auf Steampunk. Ja. Und irgendwann vielleicht doch einmal wieder ein Brettspiel, aber nicht mehr so kybernetisch, also nicht mehr so vernetzt, dass man so viel denken muss, sondern nur reines Körmisspiel. Aber halt irgendwas, was noch nie da gewesen ist. Das habe ich schon geplant, ja.
Wann jetzt irgendwer Interesse hätte, das Spiel zu testen oder ähnliches, wie kann er sich das jetzt dann anschauen? Oder wann wird er das beziehen können?
Naja, ich habe aus Facebook ausgeschrieben, dass ich Spieletester suche. Jetzt haben sie eine gemeldet. Ich überprüfe das vorher immer nur, ob die auch wirklich Interesse haben. Weil man sagt schnell einmal zu. Ich spam's dann einfach zu mit den Regeln und dem Ganzen. Dann reicht's manchen eh schon wieder. Man muss sich dann irgendwas durchlesen oder eben die ganze Vorgeschichte einmal anschauen, dazu das Video anschauen, was dazugehört. Und manche sagen dann, na, das ist mir doch irgendwie zu arg, weil Spiele testen heißt ja nicht einfach als Skirmish testen eine Runde, sondern man muss die ganze Kampagne durchtesten und dann wieder von vorn und wieder von vorn und dann vielleicht die Missionen, die man nicht gespielt hat, ja auch noch einmal testen. Ja. Also es ist dann doch sehr viel Arbeit eigentlich, ja.
Wie du vorher gesagt hast, das Feld ist im Prinzip nur mal ein Feinschliff im Endeffekt und dann würde das Go sein.
Ja.
Gehen wir davon aus, dass so ungefähr Mittelmaß sein wird. Wann rechnest du damit, dass du dann mit dem Produkt am Markt gehen kannst?
Ja, ich würde im Sommer 2000, was haben wir dann? 23, ja. Mhm.
Ja, es ist heutzutage schon schwierig.
Ja, weil die Zeit so schnell vergeht, ja.
Hast du dann schon eine Idee, wie du also eine Promotour machen willst oder wie du das abhandeln willst?
Ja, Durch das Video wieder sehr viel Werbung betrieben, weil ich habe erst ein einziges Häppchen rausgegeben. Das hat schon sehr viel Zugriff. Und es sind, glaube ich, ich habe es im Kopf, vielleicht 10 solche Häppchen. Und ich muss natürlich dann mit Google Ads unterstützt werden, natürlich. Da muss man halt dann zahlen. Das muss gepusht werden. Ich bin jetzt auch auf der Messe Spielwiesen mit dem Prototypen. Das ist in München. Der heißt die Spielwiesen. Ja, da habe ich mich angemeldet. Ich habe mich da irrtümlich angemeldet und habe vergessen, mich abzumelden. Jetzt gehe ich einfach hin.
Wann ist die?
Die ist jetzt dann gleich. Die ist noch im Oktober. Ja, so noch im Oktober.
3 Wochen, 4 Wochen
ja, so sowas, ja.
Okay.
Ja, ich glaube Mitte November, Anfang November, ja. Ja, da gehe ich halt mit 2 Prototypen hin, werde dort einen Beamer aufstellen und andauernd wird das Video von den 10 Minuten immer wieder in der Dauerschleife runterfahren und fertig, ja. Das sind 3 Tage dort. Ja. Und nächstes Jahr möchte ich dann wirklich auf Messen gehen mit dem fertigen Spiel. Und das andere Promoten mache ich mit einem Kickstarter, habe ich geplant. Also nicht, dass ich das Geld habe, weil es ist ja sowieso überschaubar vom Geld her. Ne? Ich meine, mit meinen fast 50 Jahren kann man sich das schon leisten. Ich bin ja kein Jugendlicher. Aber ich mache das Kickstarter nur deswegen, damit ich erstens einmal einschätzen kann, die Stückzahlen. Also die, was bei Kickstarter, die können dann bestellen. Das ist dann eine fixe Bestellung. Es gibt nur als Option, das ist ein Produkt. Und wahrscheinlich keine Gucci Wuzis dazu. Man kann das zu normalen Preis kaufen, bis nachher im Handel auch ist, also vorbestellen. Und dann weiß ich, aha, ungefähr die Stückzahl. Und dann sage ich einfach, 2-mal so viel machen wir. Und das Zweite bei Kickstarter ist das Positive, es ist eine super Werbung.
Hast du vor, das greife ein bisschen vor, aber im Endeffekt ist es so, dass der lokale oder regionale Spielehandel in Österreich relativ überschaubar geworden ist mittlerweile und in der nächsten Zeit wahrscheinlich überschaubarer werden wird aufgrund der generellen Situation. Hast du irgendeine Idee, wie du zu den regionalen oder in Österreich oder im bayerischen Raum zu den Händlern hingehst oder ist es auf der Seite?
Das ist eher, glaube ich, minor. Also am Anfang Kickstarter. Und dann werde ich also einen Distributor brauchen, weil ich werde das nicht selber verschicken, da habe ich keinen Nerven. Dann Amazon, ganz klar. Das Spiel ist ja sowieso mehrsprachig, also Englisch und Deutsch. Und ich hätte eventuell sogar noch vor, dass ich online zum Runterladen andere Sprachen anonym. Spanisch, Italienisch, weil ich kenne Leute, die Spanisch sprechen. Und ich kenne Italiener, also meine Freunde sind Italiener. Aber das ist eben eine Download-Option nachher dann, dass man die Regeln und diese Skirmish und diese Kampagnenhefte dann übersetzt und runterladen kann. Ja, damit habe ich dann eigentlich eh jeden erreicht. Und dann werde ich nur wahrscheinlich zu Spielgeschäften extra die noch anschreiben, ob die ein kleines Kontingent vielleicht brauchen oder so, ob die automatisch auf mich dann zukommen.
Das mit Runterladen ist eine interessante Idee, ja. Deutsch-Englisch, ja. Wie tust du damit die Spielkarten? Machst du die dann multilingual von Haus aus oder nur mit einem sehr geringen Index verweisend auf dann das Heft oder ähnliches?
Ja, leider ist das ganz schön viel Papier, was entsteht. Und die Spielkarten sind dann Deutsch und Englisch. Das sind einfach dann, ja, die sind schon fertig eigentlich. Die habe ich in Deutsch und Englisch dann machen lassen. Und ist halt leider so. Die Schlüsselwörter sind sowieso immer Englisch. Und die Hardware, also diese Kartonplättchen oder Kartonplatten, wie zum Beispiel das Charaktersheet, was es ja gibt. Da sind die Preise drauf von den Einheiten beschrieben mit Vor- und Nachteilen, wie die Einheit heißt und die ganzen Parameter von den Einheiten. Das ist alles natürlich in Englisch. Also die ganzen Kartonplatten gibt es dann nur einmal.
Also nicht Vorderseiten, Hinterseiten?
Nein, das hat eine andere Funktion. Also wenn man es umdreht, ist dann was anderes drauf, was auch wichtig ist, was aber in dem Zustand aber dann nicht wichtig wäre. Ja. Da gibt es die Indoor- und die Outdoor-Hilfsplatte.
Ah, okay. Ja. Ist klar. Naja, man muss ja schauen, wie man das am besten ressourcentechnisch bewältigt.
Ja, ich habe mir da so eine Matrix gebaut, was ich mit Vorder- und Rückseiten irgendwie am besten kombinieren kann, dass es sich optimalst ausgeht. Ja. Ja, und es gibt da nur Innenschachteln, also es gibt nicht nur die Außenschachteln, innen gibt es auch Schachteln. Normalerweise machen die das mit Säckchen, so Sleeves. Aber nachdem man ja verdeckt die Figuren baut, muss das in einer Schachtel sein, ne? Weil sonst würde ja der Gegenspieler sehen, aha, der nimmt jetzt halt offensichtlich die Figur aus diesem Haufen und schaut dann zu, wie er es in seinen geheimen Bauslot reintut. Naja, das ist dann kein Geheimnis mehr, ne? Also ich habe die Schachteln so gebaut, dass man die Figuren reintun kann, dann macht man die Schachtel zu und es wird nichts zerstört und man kann das Spiel zusammen, also das, die ganzen Schachteln wieder reintun in die Großschachtel und diese kleinen Antennen oder irgendwelche Rauchfänge oder Kamine werden einfach nicht abgebrochen. Ne? Das war mir auch sehr wichtig. Und durch den Deckel habe ich dann einen Sichtschutz.
Du hast ja vorher gesagt gehabt, das sind um die 300 Figuren. Mhm. Wie viele Einzelteile sind dann im Endeffekt schätzungsweise, was du da in die große Schachtel reinbringst? Hast du das mal...
Das, was man da so sieht jetzt gerade, also ich kann das nicht recht gut schätzen. Dann müsst ihr jetzt wirklich den Computer aufmachen, den Projektordner und das alles zusammenzählen. Also du meinst jetzt die ganzen Token auch?
Genau, die Token alles so ein bisschen so an die Einzelteile grob geschätzt.
Ja, ich würde sagen, ja, 600 bis 1000 Spielmaterialteile, ja. Mhm. Genau, ja. Na, ich bin ja da auf eingegangen auch auf diese Stealth-Einheiten, gibt es ja bei Common & Conquer. Dann auch diese Zivilisten. Oder Wildschweine gibt es ja, also es gibt ja bei Red Alert ja so wie Tiere, die rumlaufen. Das gibt es ja da auch, ja. Da läppert sich was zusammen, ja.
Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie ich meine Schachtel Glumhäfen aufgemacht habe. Das Ding hat ja 11 Kilo. Ich gehe mir davon aus, es wird etwas leichter werden als 11 Kilo.
Ja.
Wir werden sich da wahrscheinlich bei so bei 3, 4 Kilo oder was bewegen.
Ja, so ist in der Richtung, ja.
Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer der Guss ist, aber...
Nein, das ist jetzt dann nur leichter, weil ja eigentlich der hohl sein wird, weil Guss... Man darf ihn nicht im Vollen gießen, man muss ja Hohlraum gießen immer. Das ist jetzt nicht wegen Einsparen von Material, das günstiger wird, sondern wegen einem Verzug.
Ja, also ist das so ähnlich wie beim 3D-Druck mit der Hitzeentwicklung, dass du das dann aufziehst?
Ja, das ist einfach beim Gießen so. Wenn das dann nachher aushärtet, wird es weniger Material. Somit wird zum Beispiel ein Würfel, wenn der dann aushärtet, das Material, würden dann die Flächen ja alle konkav werden. Deswegen macht man Würfel dann irgendwie hohl. Also nicht den Spielwürfel jetzt, sondern ja. ein Gebäude, was auch schon wie ein Würfel. Ne? Mhm.
Aber du hast gesagt, dass der vierseitige Würfel ist dann eine Spezialanpassung?
Nein, das ist einfach ein Würfel mit vier. Also der vierseitige.
Der vierseitige ist genau. Dann eine Spezialanpassung.
Man braucht den sechsseitigen Würfel für zum Triggern mancher Zufälle. Also jetzt nicht zum Kämpfen, sondern um Situationen zufällig zu erschaffen. Wo kommen zum Beispiel geheime Leute aus dem Versteck, die man retten muss? Oder wo entstehen gegnerische Streifen? Also so Streifzüge oder wo kommen die rein in der Wüste oder im Wald oder irgendwas? Ne? Wo entstehen die? Da kann man ein bisschen einen gewissen Zufall dann machen. Oder wie geht man? Ne? Geht man in die Richtung, in die andere Richtung? Was passiert dann? Weil man das eh schon weiß, dann gehe ich nächstes Mal in die richtige Richtung, das mal würfelt man. Und der vierseitige Würfel, naja gut, der vierseitige Würfel von der Geometrie, der ist ja schon alt, aber das mit den Pfeilen ist natürlich jetzt, ich glaube, von mir neu entworfen worden, ja.
Wie lange wird man an einer Kampagne sitzen, wenn man sagt, okay, man spielt da, was gibt es da für Erfahrungswerte jetzt vom Testen her, beziehungsweise wie lange dauert eine Session, wenn ich Outdoor spiele, zwischen 2, 3, 4 Spielern?
Also eine Mission, es gibt kurze Missionen, und lange Missionen, kann man es einmal so ganz grob unterscheiden. Lange Mission dauert mitsamt Aufbauen meistens 2 Stunden. Man kann es natürlich auf 2,5 Stunden auch treiben. Kurze Mission oft eine Dreiviertelstunde, dieser Stunde. Und wie viele Missionen ist eine Kampagne? Es ist schwer zu sagen, wie sich die Spieler da anstellen. Also jeder Spieler für sich entscheidet eigentlich, wie viele Missionen er selber spielen wird. Also wenn ein Spieler jetzt sehr findig ist und sehr viel herausfindet und sehr viel wagt und durchsucht und Daten heraus glaubt irgendwas Gebäuden und dann verzweigt sich das immer mehr. Also immer mehr Zweige gehen dann auf. Das sind dann eben bis ja, maximal 30 Missionen vielleicht. Und im kürzesten Fall sind es vielleicht 12 Missionen. Und da kann man sich dann hochrechnen, ja.
Und bei der Outdoor, wie lange brauchst du da ungefähr?
Das habe ich schon zusammengezählt. Also okay. Outdoor, Indoor ist, je nachdem, ob es kurz oder lang ist.
Mhm. Okay, das heißt, das deckt sich ungefähr dann?
Das deckt sich ungefähr. Die Indoor-Missionen brauchen oft ein bisschen länger, wenn man so viel denken muss. Wenn man es dann noch einmal spielt, kann es sein, dass man es dann natürlich schneller schafft, weil da weiß man schon, wie es geht. Aber man könnte ja es probieren, anders zu schaffen. Der Anreiz ist nämlich auch da, aber es ist nicht immer der Lösungsweg linear. Man kann ja was probieren, ja.
Was hast du studiert eigentlich genau?
Biomechanik auf der TU Wien. Das ist Maschinenbau, Untergruppierung, also Unterzweig Biomechanik, so Prothetik und so. Ja. Und nebenbei habe ich die ganze Grafik gemacht. Das war mit 3D Studio Max. Habe ich dann eben Videoanimationen gemacht. Am Anfang waren das einfach nur so Modelle, die ich halt einmal gebaut habe aus Plastik. Die habe ich nachzeichnet, mit den Decals drauf und Animationen dazu und diese Lämpchen, die was dann blinken, bei den Flieger außen. Und auch dann mit Transformationen, dass man auch die Sachen sie bewegen, so Mechs, die dann gehen. Und irgendwann haben wir gedacht, na ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut, diese Tätigkeit, das ist ein schönes Hobby. Ne? Und habe mir dann gedacht, jetzt mag ich ein großes Projekt machen, privat. Und habe dann überlegt, was könnte das wohl sein? Es muss irgendwas sein, was mich sehr packt. Also irgendwas, was mir als Kind schon wahnsinnig interessiert hat. Und dann bin ich drauf gekommen, es hat einmal ein anderes Computerspiel gegeben, am C64, ein deutsches Spiel. Katakis war das. Das ist so eine Abwandlung von R-Type. Chris Hülsbeck spielt da eine Rolle, der ist ja sehr berühmt. Ja.
Hat die Musik gemacht, ja.
Ja, und der Trends und noch irgendein Programmierer, Grafiker und ein Programmierer. Also sehr eigenartig, ja, dass drei Leute ein Projekt zusammenkriegen, was so perfekt ist und so schnell funktioniert hat. Und jetzt braucht man eine Riesenfirma und nichts schaut raus oft.
Ich muss aber auch dazu sagen, Katakis war die einzige Variation, die ich gespielt habe, weil R-Type war sinnlos in meinen Augen. Und ich weiß nicht mehr warum, war das einfach zu schwer oder zu behäbig, aber irgend so Sachen war das, was mir vom R-Type eigentlich ein bisschen distanziert hat.
Ich muss sagen, R-Type hat mir sehr gefallen, aber die Musik, R-Type hat, finde ich jetzt, eine sehr schlechte Musik. Es ist einfach so eine sündige Düdele. Aber Katakis hat also aggressive Musik gehabt, die was in die Grafik reinpasst hat. Das war irgendwie so bedrohlich und so bizarr irgendwie und so wild, einfach so typisch Hülsbeck irgendwie, ja. Also sehr stimmig, ja, von den Landschaften her. Das hat mir sehr gefallen. Das hat viel besser in das brutale Spiel passt und die ganzen kleinen Kampfroboter und die Raumschiffe und so weiter. Und die Musik von R-Type war einfach so nette Unterhaltungsmusik irgendwie, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich tue das ganze Katakis C64er Spiel umwandeln in ein Musikvideo. Also ich mache ein Musikvideo, so ungefähr 4 Minuten, alle 2 Sekunden eine andere Szene, das soll einen Stress machen. Ich habe dann 8 Jahre gebraucht, ja. 8 Jahre, 3 Stunden am Tag bin ich am PC gesessen, habe programmiert, ja. Das hat sehr, also zeichnet. Am Anfang war es noch lustig, ja. Da hat man die Figuren einfach umzeichnet auf 3D, die Decals drauf, die Animationen dazu. Dann eben diese Flammen oder so weiter und die Schüsse, ja. Dann diese Grafikelemente, alles in 3D umgesetzt. Und dann ist es halt schwierig geworden, das alles in Summe zu implementieren, weil dann braucht man auf einmal plötzlich einen anderen Rechner, ja. Dann braucht man auf einmal eine Videograpper-Karte. Das gibt's jetzt ja alles nicht, ja. Jetzt hat man ein Handy mit einer Wahnsinnsauflösung, steckt das an und man hat sofort einen Film im PC. Das hat's damals überhaupt nicht gegeben, ja. Da haben wir die Kamera ausgeborgt vom Papa und dann hat man so ein ATI All-in-One gebraucht, hat man das dann rübergegrabt. Mit einer Bluescreen habe ich das gemacht, also ich dann auf so einer Art Drehsessel, damit man eben eine Drehung zusammenkriegt, weil ich bin ja da drinnen in dem Video, ich bin quasi dann diese Spielfigur, nur halt nicht dieses kleine Raumschiff, sondern so eine Art Mech, so eine Art Kampfroboter mit einem Glascockpit. Und da bin ich dann drinnen, so eine Art wie Matte-Design, also quasi eine Platte, wo mein Video von mir selber drauf läuft in 3D. Und da habe ich natürlich ein Bluescreen gebraucht. Jetzt habe ich im Studentenheim so einen riesigen blauen Karton gehabt und perfekte Beleuchtung. Ja, es war halt doch sehr kriselige Grafik, aber es hat ganz gut ausgesehen, ja.
Ja, was hast du denn? Kriegst du 6x480 überhaupt?
Irgendwie so, ja.
Aber mich wundert, dass du das nicht mit Amiga gemacht hast.
Ja, den habe ich damals nicht mehr gehabt, ja. Mit Amiga habe ich nur gespielt. Mit PC habe ich dann wirklich zum Arbeiten angefangen. Ja. Eben dieses Rendern. Ja. Ja, und dann irgendwann war dann das Ende. Ja. Also irgendwann habe ich gemerkt, hey, jetzt wird es langsam. Das Problem ist nur, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet, dann hat man die Schwierigkeit mit der Evolution, ne? Dass man sich dann nachher das anschaut und auf einmal gefällt es einem nicht mehr. Weil es gibt jetzt bessere Methoden, also bessere Plugins und so weiter. Okay, alles wieder von vorne, Rekursivschleife. Ne? Deswegen hat es sich da hingezogen, eben diese Explosionen. Also man fliegt da quasi, ich als Spielfigur, durch diese Grafik von Katakis, beziehungsweise ein bisschen so wie R-Type, so ähnlich schaut das aus. geht dann auch zu Fuß herum, weil man ja in einem Mech ist und schießt dann auch eine riesige Endbosse zusammen, also eben diese große Krabbe von Kantakis, glaube ich, Mission 2 war das, ja, schieße ich dann zusammen. Und dann bin ich draufgekommen, ups, jetzt brauche ich ja Musik, ich bin ja Grafiker, ne? Jetzt bin ich dann zu einem DJ gegangen und hat mir das dann einmal so befreundet, also vom Fortgehen kennen wir sie, so IBM-Musik hört der, dann haben wir da so eine IBM-Mucke draus gemacht. Und das gibt es jetzt auf YouTube auch, aber da war wenig Hits, ja.
Hast du sonst noch ähnliche Ausflüge gemacht, bevor, also zwischen den zwei Projekten, die erwähnenswert waren, wo du sagst, okay, gut?
Ja, Modellbau. Da habe ich auch sehr viel gemacht. Also Lego. Also ich tue mit einem Lego-Designer, habe ich recht viel gemacht. Natürlich von A-Type, dieses riesige Basisschiff Level 3. In Lego 2 Meter groß ungefähr, ne? Mit einem 3D-Designer und dann die ganzen Teile kauft und zusammenbaut. Das muss man natürlich machen. Das braucht man als Mann einfach, ja, das Raumschiff. Ganz klar. Dann auch teilweise T-Shirts designt mit Spielfiguren drauf, von eben Kardakis Art-Hype und so. Und ja, und normaler Modellbau auch. Also ich habe da diese Serie gemacht, das sind so Mechs. Das heißt Maschinenkrieger. Das ist aus Japan, das ist einmal entstanden, das gibt es auch schon ziemlich lang, das ist so Dieselpunk-Mechs sind das ja, sehr filigran und so Prototypen, lastig schauen die ein bisschen aus, sehr gut designt, ja. Und so haben wir angefangen mit Airbrush da zu arbeiten und mit Weathering und so, da habe ich jetzt auch sehr viele fertige Modelle, die warten alle drauf auf meine Pension, dass ich die Dioramen dazu baue. Ne?
Na gut, die kommen ja in großen Schritten.
Genau.
Ja. Gefühlt. Es ist ganz normal, ja. Gibt es dieses 2 Meter Raumschiff nur aus Lego?
Ja, das ist in meinem Büro in der Firma. Da habe ich so eine Halterung bauen müssen. Weil das kann man eigentlich nicht heben. Also da braucht man 2 Leute, ja. Habe ich irgendwo auf Facebook.
Mhm. Wo war das denn?
Firma Trumpf. Ich bin direkt nach dem Studium. Also Wien studiert, TU Wien, ne? Biomechanik und dann gleich sofort nach dem Studium wollte ich Grafiker werden, also Spielegrafiker. Also so eigentlich der Designer, ja, oder eben am 3D-Studio Max wieder weiterzeichnen. Und habe aber beim Trumpf angefangen und dann hat es mir irgendwie taugt. Also ich habe dann eben Patente angemeldet und mache immer bei verschiedenen Projekten mit. Und es hat eigentlich gepasst, ja.
Rollenspiel hast du technisch dann nie gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dann sehr.
Na, nur Lab.
Nur Lab, ja.
Lab, ja. Also am Anfang war das nur Tabletop während dem Studium. Und dann habe ich ein paar so, man nennt es halt die Gruftis kennengelernt, ne? In diesen Lokalen, wo man IBM horcht und 80er und so weiter. Habe ich dann auch dementsprechend da angezogen. Aber halt ganz anders. Also war quasi der erste Cybergoss quasi in Wien, ne? So mit Duschschlauch und Gasmasken und so. Skischuhe habe ich angehabt. Und die haben mir dann gesagt, ah, du, Tom, da gibt's ja eigentlich gerade Fasching und Brettspielen kann man vereinen, ne? Und dann war ich schon natürlich Elfenalchemist, ja. Und das war so ein bisschen angelehnt an Thief. Also, ja. Ja, sie vorher von dem Spiel war ja sehr beeindruckt und dann war ich quasi so ein Meistertyp. Nur im echten Leben bin ich ein bisschen nachtblind. Das passt natürlich gar nicht. Ja. Das war dann recht humoristisch dann auch immer.
Ja, nachtblind ist blöd.
Ja. Habe dann eigentlich, ja, ich bin ja bald gestorben und habe dann angefangen mit diesem kleinen Wichter, das ist ein Professor und dieser Mechanistengruppe, ja.
Dann so ein Gedanke, dass du mir bzw. uns so einen tiefen Einblick gewährt hast, in das die letzten Jahre beschäftigt hat und motiviert hat und hoffen, dass wir das wirklich dann in Kürze, wann geplant hat, im nächsten halben Jahr dann, beim Händler des Vertrauens sehen werden.
Ja, ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ich da mitmachen habe dürfen. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ja,
ja, wunderbar. Tschüss.
Okay, dann bis bald. Tschüss.